Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Kuro, Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Lang ist es her, dass sich der Prinz aus Persien über so gute Kritikerstimmen freuen konnte, wie in seinem neuesten Ableger, The Lost Crown. Das lässt natürlich auch unsere Kessen-Controller-Kumpel nicht kalt und ihr Vorfreudenherz höher schlagen. Doch kann Säbelschwinger Sargon auch schon nach 2 Stunden bei ihnen punkten oder streut Ubisofts neuer Metroidvania-Plattformer dem ein oder anderen eher Sand ins Joy-Con-Getriebe? Finden wir es heraus in der neuen Folge 2 Stunden später.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 2 Stunden später, dem Podcast, der hier heute, morgen, übermorgen und vielleicht auch in anderen Ländern gehört wird. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr da seid. Heute an meiner Seite leider nur 2 statt 3 Süßbären. Der eine, der hat sich leicht entschuldigt. Der hat gesagt, heute ist es nicht mein Tag. Und deswegen ist es auch okay. Es ist, glaube ich, die erste Folge, bei der wir zu dritt sind und ich nicht die Person bin, die fehlt, was ganz nett ist. Deswegen darf ich zuerst bei mir begrüßen die Person, die keine Internetprobleme hat. Lieber Chris, hi.
Hi, einen wunderschönen guten Tag.
Und außerdem der Mann, der jetzt mit dem Handy zugeschaltet ist und lokal bei sich aufnimmt, damit wir das hier noch irgendwie gewuppt bekommen. Voller Körpereinsatz, Kuro. Hey.
Internet wird überbewertet.
Nee, finde ich auch. Also das setze ich eh nicht durch. So ein Quatsch. Ja. Und an der Stelle auch ein riesig, riesig großes Danke an unser tolles Intro. Man mag sagen, es ist ein wunderbares Intro. Es ist das erste Intro des Jahres, weil wir sind im Jahr 2024. Gut, jetzt können wir nicht mehr frohes neues Jahr sagen. Ich habe gesagt, am 15. ist vorbei. Aber ich freue mich auf das tolle Jahr, weil dieses Jahr muss erstmal spieletechnisch mithalten mit dem, was irgendwie letztes Jahr da irgendwie abgerissen wurde. Mm. Ihr habt natürlich alle unsere Folge gehört zu den besten Spielen des Jahres, die wir gekürt haben. Von daher müssen wir gar nicht mehr über das letzte Jahr reden. Das Jahr fängt natürlich schon irgendwie ziemlich krass an. Ich schmeiße es direkt mal in den Raum, lieber Chris. Palworld, what up?
Boah, das ist irre. Also ich meine, auf Twitter scheiden sich die Geister. Es gibt hier
zu Recht
eben Kritik. Es, keine Ahnung, ich glaube Knöbel, der liebe Knöbel, Grüße an dieser Stelle, hat irgendwann heute auch aufgegeben und gesagt, ich kann beide Seiten verstehen. Fakt ist, und das lässt sich nicht leugnen, also zum einen, ich will hier keinen Fass aufmachen, was die Debatten angeht. Das können wir gerne bei Twitter ausdiskutieren. Und auf der anderen Seite, was ich auch nicht leugnen lässt, Palworld macht tatsächlich verflucht viel Spaß.
Hm. Voll. Wie lange hast du schon gespielt?
Ich glaube, easy die 10 Stunden geknackt.
Nee.
Das Ding ist, und also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich, hier unter uns. Jetzt, wir haben ja schon, das war ja schon noch lange bevor Kuro überhaupt in dem Podcast war, hab ich auch schon über Pokémon gerantet. Und es war immer so, ich hab nichts an sich gegen Pokémon, sondern das, was ich bei Pokémon so schade finde und was mich auch wütend macht, ist, dass das einfach das Potenzial hat, eine der krassesten Sachen ever zu werden. Und gleich vorweg, das ist Palworld nicht. Aber Pokémon ist halt, das Spiel kommt raus, es hat technische Probleme, es sieht aus, als würde es auf der PlayStation 1 laufen, es hat 15 Frames und es ist einfach eine Copy von einer Copy von einer Copy und mich macht das einfach so wütend, weil eben dieses Ganze, das ist kein Hexenwerk, das ist einfach ein Selbstläufer, das in geil zu machen und Palworld ist es nicht. Palworld ist nicht diese 10 von 10 und auch nicht sowas, womit wir letztes Jahr immer überflutet wurden, aber Palworld ist verfickt nochmal spaßig und das zeigt halt, dass diese Lücke in dem Markt da ist und dass die halt dann auch relativ einfach zu stopfen ist, jetzt für den PC-Markt beispielsweise. Ich meine, das Spiel ist auch im Game Pass rausgekommen und trotzdem bricht es ein Rekord nach dem anderen. Also ich glaube, der offizielle Account postet alle 8 Stunden einen neuen Rekord, den Palworld aufgestellt hat. Weil sich einfach die Leute, die zerreißen sich alles, um dieses Spiel spielen zu können. Und es kostet ja sogar Geld. Und es kostet sogar viel Geld. Was kostet es? 30 Euro? 40 Euro? Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall. 29,99 normal, also bei Steam. Und dann halt mit diesem, ist gerade rausgekommen, reduziert 26.
Ja, okay. Ja, also es ist auch es ist eigentlich nicht wirklich günstig. Und dann ist es schon wieder wirklich abgefahren. Also es ist wild.
Ich finde es auch richtig crazy. Ich habe mal so ein paar Zahlen verglichen gestern. Wir sind ja jetzt gerade bei irgendwie 5 Millionen nach 3 Tagen. Ja. Und Pokémon Karmesin und Purpur hatten, glaube ich, 10 Millionen in den ersten 48 Stunden oder so. Mhm. Einfach, um das mal so ungefähr gegenüberzuhalten. Und Pokémon ist halt ein Franchise, was es schon seit ewig so 3 Tagen gibt. Und das ist halt ein Spiel, das im Early Access gestartet ist. Es ist natürlich aufbauend auf dieser langen Historie, aber es ist halt so ein neuer Name und man muss es irgendwie mitbekommen. Und es ist ja nur Xbox und PC. So, von daher irgendwie ganz, ganz, ganz spannendes Phänomen, aber wenn man sich dann wirklich mal diese Fälle gegenüber schaut, so, um jetzt nur bei dem Pokémon-Beispiel zu bleiben, da gibt's ja, wie du schon meintest, ne, ist die Copy von der Copy von der Copy, noch ganz viele andere Beispiele wie Ark oder so, wo Menüs kopiert sind, aber wenn man sich allein diese Kreaturen, diese Pals, mal gegenüberstellt zu Pokémon, das ist ja teilweise frech, so, es sind dieselben Farben, die benutzt werden, es sind dieselben Augen, die benutzt werden, und denkst dir, eieiei, schwierig. Bin aber noch gar nicht so weit drin. Ich habe jetzt so, ich bin das erste Mal zu dem, ich nenne es jetzt mal Gymleader, zu dem ersten Boss gegangen. Das ist so gerade der Stand, auf dem ich bin. Noch nicht unendlich weit, aber schon so mal was gesehen. Das ist schon extrem. Jetzt habe ich heute gelesen, sie hätten wohl vorher extra so einen Legal Check gemacht, ob es nicht Plagiatsvorwürfe geben könnte dadurch und so, und das ist wohl alles irgendwie da durch diese Legal Checks gegangen, wo ich mir denke, crazy. Kuro, du als alter Videospieljournalist, wie siehst du das denn aus deiner Sicht?
Also ich habe zumindest jetzt mal so diese Augenbrauen, so eine Augenbraue, die rechte Augenbraue, die ist so ein bisschen nach oben gegangen, weil aktuell gibt es ja meines Wissens, also Stand, keine Ahnung, Dienstag, den 22. Januar, gibt es ja erstmal nur, glaube ich, vereinzelte Menschen, die sagen so, ey, schaut euch das mal an, kann das sein, dass da hier irgendwie was passiert ist und dass das irgendwie so ein bisschen abgekupfert wurde. Also bis jetzt sind das ja alles erstmal nur Anschuldigungen. Also grundsätzlich finde ich das Spiel auch interessant. Und ich finde es bemerkenswert, dass das so heftig durch die Decke gegangen ist, weil ich kann mich erinnern, als irgendwie der Trailer rauskam, war es ja erstmal so Pokémon mit Waffen irgendwie so. Und das war ja so der Eindruck, den ich hatte. Und dass das Spiel jetzt einfach so viel mehr ist. Also ich habe auch irgendwie mal ein bisschen was gelesen und so ein, zwei Szenen gesehen. Das hat ja, also es ist ja auch Survival-Spiel mit Grind und Ressourcensammelei und du kannst Basen bauen und all so ein Kram. Also es ist ja wirklich einfach. Ich habe das Gefühl, dass da jede Spielmechanik, die irgendwie bei 3 nicht im Quellcode fest verankert wurde, quasi genommen und in dieses Spiel gepackt. Und da bin ich halt erstmal, also ich persönlich bin schon neu, ich glaube, ich werde auch mal reinschauen, weil ich einfach neugierig bin. Okay, was hat das mit den Anschuldigungen oder Vorwürfen zu tun? Ist das, kann man, also das würde ich gerne mal mit eigenen Augen sehen. B, funktioniert dieser wilde Genre-Mix aus anscheinend jedem Genre plus Waffen.
Es klingt das, einfach wie ein Witz, aber es ist wirklich so. Also du hast wirklich vollkommen recht, wenn du das so sagst.
Das ist wild. Also ich find's schon faszinierend und ich glaube, ich würde auch mal reinschauen. Ist halt einfach, ich find's bemerkenswert, wie, also dieses Phänomen Pokémon, dass das halt einfach Menschen, die halt einfach so richtig, naja, fast schon verdursten, ne?
Ja.
Nach einem, keine Ahnung, technisch zeitgemäßen oder neueren Pokémon. Und ich meine, letztes Jahr kam ja sowas wie Cassette Beasts.
Was auch richtig geil war eigentlich.
Was auch richtig cool war. Ja. Also es gibt ja Alternativen, aber ich bin echt schon verwundert, dass Palworld halt einfach so heftig durch die Decke geht. Aber da kommt halt wahrscheinlich einfach alles zusammen. Pokémon, Ballern, Open World, Multiplayer, Survival, Basenbau.
Es ist so wirklich Videogame the Game. So.
Ja. Fühlt sich ein bisschen so an. Ja. Also es ist auch nicht so, ich habe nicht das Gefühl, es ist so smart, sodass du da denkst und denkst, Mann, Teufel, noch eins, was für ein Schachzug. Es ist einfach so mit der Brechstange, aber es funktioniert. Und du sitzt dann da und musst halt ulkig lachen, und dann, keine Ahnung, fängst du so ein, also ist da so ein süßes, so ein Pinguin-Viech und du denkst so, ja, ist schon ganz nett. Dann siehst du dann eins, das ist achtmal so groß wie das, weil es ist halt shiny. Du hörst eine lustige Melodie, du fängst das und dann kannst du das auch an deiner Seite haben und auch in dein Lager stecken. Aber es ist halt dann auch wirklich immer noch so riesig, wie es damals war. Und da, da entstehen einfach so, das ist so, es hat absurdes Meme-Potenzial noch dazu.
Ich bin aber auch so ein bisschen, also vorsichtig reserviert, weil ich dadurch, dass jetzt halt Leute gesagt haben, so ey, stellenweise Designs von Pokémon übernommen, ja. Ich habe dann halt auch mal irgendwie so eine kurze Spielszene gesehen, wo dann, also ich finde auch irgendwie diese Font, die auftaucht, sieht halt aus wie Breath of the Wild Zelda Font. Mhm. Und es gibt es halt einfach so ein paar Dinge, wo ich mir denke, so wait a minute. Und da bin ich halt gespannt, was da jetzt noch passiert, ob da überhaupt was passiert oder ob es einfach allen Leuten egal ist. Aber ja. Dann finde ich es halt, also es hängt jetzt erstmal davon ab, ob das tatsächlich der Fall ist. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, finde ich, sollte man halt auch kritisch oder das halt kritisieren dürfen, weil es gibt irgendwie so viele Bereiche, wo sich Leute über die Nutzung von KI-Inhalten aufregen, zu Recht auch.
Ja.
Aber wenn es dann bei Palworld halt ist, so, ja, ist egal, weil Pokémon Company ist halt lazy geworden, dann finde ich, ist das halt so mit zweierlei Maß gemessen.
Komplett. Da gebe ich abwarten. Dir komplett recht. Und ich bin tatsächlich, also sage ich ganz ehrlich, du hast vollkommen recht. Und ich bin tatsächlich Teil des Problems, weil dieser rebellische, dumme Junge in mir einfach wirklich denkt so, na, da habt ihr es. Aber ich weiß, dass es falsch ist. So, wir sind so lange bei diesem ganzen Scheiß dabei. Ich weiß, dass diese Meinung falsch ist, aber ich kann sie auch nicht abschalten, weil ich einfach Jahr für Jahr für Jahr immer wieder mit, also sehe, wie die Leute der Pokémon Company aus der Hype-Hand ihre Scheiße fressen und sagen, oh geil, Gold. Und ich denke mir nur so, das kann doch nicht wahr sein. Und da bin ich einfach ein gebranntes, gebrochenes Kind. Und deswegen, ich find's nicht gut. Aber ich freue mich trotzdem, dass jetzt jemand da ist, der diese Tür aufstößt. Und ich hoffe, dass viele Pokémon-artige Klone da draußen sind, so wie es auch super viele From-Software-Klone gibt. Und das ist auch gut. Ich meine, schau dir Lies of P an jetzt, was das für ein fantastisches Spiel geworden ist. Es ist gut, dass sowas existiert. Ob dieses AI-Ding jetzt gut ist oder das Clown, nein, auf gar keinen Fall. Beides nicht. Aber ja, ich freue mich trotzdem, dass die Tür offen ist.
Also erstmal finde ich, sollte man auch die Kirche im Dorf lassen und gucken, ob da halt irgendwie, ob das sich wirklich bestätigt. Und wenn das der Fall sein sollte, kann man immer noch schauen. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist es ja eh egal. Aber ich bin auf jeden Fall zumindest so ein bisschen reserviert.
Ja.
Also das Problem, was ich glaube ich da einfach sehe, ich habe ja eben schon mal gemeint, so diese Vergleiche sind schon richtig krass und ich glaube auch, dass es mehr als Einzelpersonen sind, die da aktuell darauf hinweisen. Ich meine, heute wurde ja auch direkt bekannt, so ja, es gibt jetzt schon eine Mod, die mit Pokémon ist, so, na egal. Ich glaube halt einfach, wenn dieses Ding, super krass, das Ding, ich glaube, wenn das jetzt einfach so erfolgreich bleibt und ne, der Hype potenziert sich ja, also da wird noch mehr zukommen die nächsten Tage, die einige Millionen. Wenn dieser Hype einfach anhält und das Ding einfach erfolgreich bleibt, ohne irgendwelche Konsequenzen, ich glaube, dann öffnet das auch so ein bisschen Türen und Tore, dass andere Leute halt einfach anfangen, was Ähnliches zu machen. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass wir einfach in Zukunft dann mehr dieser Spiele sehen, die einfach nur Kopien sind von vielen Elementen aus anderen Spielen, nicht nur zwingend Elemente, sondern eben auch ganze Designs und sowas. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil da geht so ein bisschen dann die Seele der Branche auch verloren. Weil sowas wie Cassette Beast, das ist ja durchaus an Pokémon angelehnt, aber ist halt immer noch sein eigenes Ding. So. Und da weißt du, wovon es inspiriert ist, aber du sagst nicht, das ist Pokémon, Punkt. Das würdest du aber bei Palworld sagen, weil die haben sich ja nicht mal die Muße gemacht, wie gesagt, Farben zu ändern. Die haben sich nicht die Muße gemacht, die Form von diesen Bällen zu ändern, womit man diese Viecher fängt. Sphären sind auch nur Bälle.
Ich weiß, ich mache nur Spaß. Ich unterschreibe alles,
was du sagst. Nicht den Flat Earthern, ne?
Schwurbelmenschen. Nee, schwierig. Das bleibt unser Geheimnis.
Aber that being said, ich habe noch eine Mini-Anekdote aus dem Spiel, die ich mit euch teilen wollte und mit den ZuhörerInnen.
Mhm, erzähl mal.
Nämlich war ich gestern so am Rumlaufen und ich hatte endlich einen Speer und ich hatte das endlich mal so paar geile Pokémon gefangen, so eine Katze, die eigentlich ganz stark war. Und ich war so, yes, Mann, jetzt, das ist meine Zeit, und laufe ich so rum und dann habe ich so ein Vieh besiegt und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht wie, aus Versehen so einen NPC angegriffen. Und es geht anscheinend in dem Spiel. Das ist ein bisschen wie bei GTA. Denn ähnlich wie bei GTA habe ich auf einmal irgendwie wie so einen Stern bekommen. Es war auf einmal so, du hast eine verdächtige Tat getan oder irgendwie sowas. Und dann war das so mal eins. Und dann sind auf einmal drumherum so Officers gespawnt, die mit so Magnums und was weiß ich für Waffen auf mich draufgeschossen haben und die haben mich einfach verfolgt, die sind mir hinterher teleportiert und ich konnte nichts dagegen tun. Ich war komplett hilflos. Ich bin einfach, ich weiß nicht, eine Viertelstunde nur weggelaufen, bis sie irgendwann abgehauen sind. Es war, also dieses Spiel, das ich wusste gar nicht, damit umzugehen, aber ich finde es irgendwie, das ist halt so dieses Mimige auch einfach ja. da dran, weil du einfach nicht weißt, was als nächstes passiert und welche Mechanik sich da irgendwie noch befindet, weil das war jetzt Peak GTA, was sie da irgendwie eingebaut haben. Es ist einfach ganz, ganz, ganz wild.
Das ist echt funny. Aber kurz noch dazu, ich hatte auch mal, also es gibt ja nicht nur diese Officers, die ich noch nie getroffen habe, to be fair, aber es gibt halt auch in der Welt immer mal wieder irgendwelche Menschenlager, die dann tatsächlich auch, also oh. das ist dann so ein Fort und du kannst reingehen und die Menschen eben ausradieren.
Genau, die
und dann
aber die, in Level 24
haben. Okay, irre. Denn normalerweise ja. haben die halt schon so Level 10 oder sowas. Und dann, ich die glaub, haben immer ein Pokémon gefangen und das kannst du dann befreien, das ist cool. Aber du kannst nicht nur es ist so abgefahren, dass wir die ganze Zeit Pokémon sagen, aber es ist so naheliegend. Also du kannst nicht nur Pals fangen, und die dann bei dir in deinem Lager für dich arbeiten lassen. Du kannst tatsächlich sogar auch diese Menschen fangen und die dann bei dir im Lager arbeiten lassen. Du hast halt beim Wurf nur so eine 2%ige Chance, aber ich habe tatsächlich schon einen gefangen und der kloppt bei mir jetzt irgendwelche Sachen im Lager zusammen. Der Arme.
Irre. Menschenhandel. Ja. Geiles Spiel. Game of the Year.
Warum soll Menschenhandel da in dem Fall im Videospiel PAL World besser sein als PAL-Handel?
Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, dass wir am Ende des Jahres, wenn wir über die Game of the Years sprechen, dass jemand dann noch PAL World in den Mund nimmt. Man ist so krasses Phänomen und krass, dass wir das irgendwie alle am Anfang des Jahres gespielt haben, aber ja. no one cares anymore.
Ist eine Phase, ja.
Ja, voll. Kuro, du hast in einer eurer letzten Game 2-Videos noch angekündigt, was du in der Winterpause für ein Spiel spielen wirst. Hast du dieses Spiel gespielt?
Was habe ich denn angekündigt nochmal?
Ich glaube, du hast gesagt, dass du Warhammer oder so, dieses, was so doll ist wie das Tabletop,
Rogue
wo ihr
Trader?
Auch einen Beitrag zu gemacht habt.
Also Rogue Trader, zu Rogue Trader habe ich einen Beitrag gemacht.
Ja, ja, genau. Hast du es danach noch weitergespielt? Weil du meinst ja, das wäre so dein Spiel der Weihnachtstage.
Nee. Ich bin eh immer vorsichtig bei diesen 30-Sekunden-Videos dann am Ende, Jahresende, so das spiele ich in der Weihnachtspause, weil ich genau weiß, dass ich wenn die Spiele, die ich nennen werde, nie spielen werde. Mhm. Weil dann
hättest
irgendwie
du doch besser Bluey gesagt.
So aus dem Left Field dann irgendwie so die Sehnsucht nach einem anderen Spiel kommt. Ich habe in der Weihnachtspause habe ich sehr viel Crusader Kings zum Beispiel gespielt.
Ah, krass. Nice.
Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich spiele jetzt gerade mit einem Kumpel Elden Ring nochmal durch. Quasi, beziehungsweise helfe ich ihm, sein Elden Ring durchzuspielen. Und ich freue mich immer, wenn wir invaded werden.
Okay. So, komm doch her, Fucker! Und dann stich.
Ey, es ist so spaßig, weil wir werden wirklich, also schon regelmäßig invaded, aber dann kommen die an und dann laufen sie erstmal wieder weg und dann buffen die sich anderthalb Minuten und dann kommen sie an und dann sterben sie halt einfach wirklich sofort. Herrlich. Weil ich habe dieses, ich weiß gar nicht, wie dieses Schwert heißt, dieses super lange Katana.
Das blutende? Oder das einfach das normale lange?
Nicht Blood, sondern das Nakagabe oder wie das heißt.
Ja, ja.
Diese Wäscheleine aus Dark Souls 2 quasi.
Washing Pole, ja.
Ja, und ja, damit mache ich, also habe ich halt Range und wenn sie wegrennen, dann habe ich mein anderes Katana mit diesem Blitz-Attachment, also diese Asche oder wie das heißt, dass sie vom Blitz getroffen werden. Und mein Kumpel ist sowieso Magier und dann haben die halt einfach keine Chance. Und dann ist die Ladezeit, die sie irgendwie brauchen, um uns zu invaden, meistens länger als der tatsächliche Kampf.
Und das darf ich dich ganz kurz als jemand, der hier schon in den Grundstein mit dir auf From Software Stein stand. Wie geht's dir damit, mit einem Magier durch die Lande zu ziehen?
Ich sag mal so, ich knirsche sehr viel mit den Zähnen und ich muss wahrscheinlich bald mal zum Zahnarzt.
Okay. Aber ist das so verrufen? Ist das blöd? Oder?
Nee, das war nur
Nein,
immer
ich
so.
Ich finde Magier einfach blöd. Die stehen einfach nur rum mit ihren komischen Magie-Zauberstab und dann kommt auf einmal so ein Drachenkopf und speit Feuer oder die müssen ja gar nichts machen, die stehen einfach nur rum.
Ja, das klingt ja voll nice, ich würde auch Magier spielen.
Das ist schon fast so Mimik, aber wir haben irgendwas, was war es, die Bruderschaft des Stahls, des kalten Stahls.
Bruderschaft des kalten Stahls,
die haben wir gegründet und der Magier verachtet, das ist ja so funny. Aber das ist auch schon wieder 2-3 Titel her, glaube ich. Das war gut. Und die Backstab Boys.
Chris, wie sah es denn bei dir aus in der Winterpause? Die keine Winterpause war, aber du weißt, was ich meine.
Ja, Winterpause, ich sag mal so, viel Warhammer, hatten wir ja auch letzte Folge schon drüber geredet. Mhm. Deswegen lasse ich das fast mal zu und da hat sich auch nicht viel verändert. Das ist immer, also es ist halt weitergegangen. Dann war jetzt AGDQ, kann man mal kurz sagen. Und wo wir gerade bei Elden Ring waren, ich habe mir vorhin noch, dieses Jahr ist persönlich im privaten Bereich, nicht Familie, sondern eher Arbeit, hat sich extrem viel getan am Anfang des Jahres. Das war alles super wild, das erspare ich euch, aber Fakt ist nur, ich konnte nicht so viel GDQ genießen, wie ich es normalerweise mache. Normalerweise schaue ich echt so gut wie alles, was da irgendwie geht und schlafe einfach nicht. Das ging dieses Mal nicht. Jetzt hole ich aber nach. Ich habe eine Riesenliste, ein paar Tipps von Kuro eingeholt und dann selber nochmal die VODs durch und da arbeite ich mich jetzt so langsam durch. Und ich habe vorhin den 15 Minuten Elden Ring Run gesehen, wo alle Glitches erlaubt sind. Und heilige Scheiße, war das ein Spaß. Also ich habe so viel gelacht. Es ist einfach so abgefahren, was die mittlerweile alles machen in diesem Spiel und wie sie sich durch die Welt porten und sowas. Die Welt ist ja riesig. Ach, es ist sehr unterhaltsam. Ich meine, wer Bock auf das Spiel hat, der kriegt da nicht so viel mit, aber es ist halt so ein abgefahrener, es ist einer von den guten Glitch-Runs. Es gibt ja auch welche, die einfach dann irgendwann nur noch stupide sind. Aber herrlich, herrlich. Ja, also GDQ nicht geguckt, bisschen geguckt, bisschen nachgeholt und ja, bisschen Palworlds und auch ein bisschen das Spiel gespielt, über das wir gleich reden werden. Wie war es denn bei dir, Marvin?
Ich habe ganz, ganz viel ein Spiel gespielt, über das ich nicht reden will, aus Gründen. Ich habe aber auch Super Mario Bros. Wonder gespielt, habe das beendet, was ein sehr tolles Spiel ist, aber es ist halt am Ende des Tages, es ist halt 2D Mario, so. Es hat coole Ideen und es hat coole Features drin, aber es erfindet natürlich auch irgendwie nicht das Rad neu. Und ansonsten, ich bin irgendwann, weil Mine war jetzt wegen dem anstehenden Release von Final Fantasy VII Rebirth, hat sie nochmal angefangen, Remake zu spielen und Intermission zu spielen. Dementsprechend war so immer der Fernseh und die Playstation halt so blockiert und ich konnte nicht spielen und dann bin ich wieder in Hearthstone reingegrindet und hab dann gesehen, boah, es gibt irgendwie voll viele neue Klassen. Dann habe ich irgendwie den Lich King, habe ich eine Zeit lang im normalen Competitive gespielt, bis ich glaube, ich habe auf Gold irgendwas hochgespielt, also im Ranked-Modus. Und dann habe ich wieder hier Schlachtfeld gespielt, dieses Auto-Chess-mäßige. Mega, mega viel Spaß gemacht. Ich liebe einfach Kartenspiele, ich liebe Hearthstone und so. Und das ist so immer so ein Go-To-Spiel, nachdem ich letztens ja auch wieder Teamfights Tactics gespielt hatte. Also das sind so, ich mag diese Spiele einfach unglaublich gerne und das sind so, ich habe eigentlich keine Spiele auf meinem Handy, aber das sind so zwei, die immer installiert sind, weil ich die einfach total gerne mag. Ja, deswegen, also das waren so meine zwei Sachen. Ich habe gerade mal, während du über GDQ geredet hast, geguckt, weil ihr mir das ja gesteckt habt. Ich habe es aber selber noch nicht gesehen. Es gab ja, passend zu unserer letzten Folge, einen Bluey the Video Game
Alter, Run. Der war funny. Der war Alter, richtig funny.
38 Minuten, um das Spiel durchzurocken.
Naja, ist das dann noch ein Speedrun?
Kuro hat schon gesagt, der Run witziger als das eigentliche Spielerlebnis, und das schreibe ich. Der Run war echt, Spike Vegeta war Gold am Kommentarmikrofon, weil er halt auch nichts von der ganzen Materie verstanden hat. Und ich lieb's immer, das ist auch bei GDQ, bei diesen Marathon-Geschichten immer üblich, dass irgendwann wird ein Meme geboren und das zieht sich dann fortlaufend durch den ganzen Marathon. Das wird am Leben gehalten durch Spenden vorlesen, durch die Leute auf der Couch, durch die Leute im Saal. Und das war tatsächlich dieses Mal dieses Hooray, das alle immer gesagt haben, wenn bei Bluey irgendeine Mission erfüllt wurde. Bis zum Ende hin, ey. Ich hab sehr viel gelacht.
Geil. Lieb ich. Ja, und das war so meine Zeit und jetzt bin ich fresh ins neue Jahr gestartet, hab mega Bock auf alles, was kommt. Wir waren jetzt auch in Berlin, aber da erzähle ich ein anderes mal zu, weil wenn Final Fantasy erstmal raus ist, dann werde ich da eh ganz viel drüber abnörden. Und dementsprechend würde ich sagen, springt.
Darfst du was dazu sagen oder ist noch?
Ja, das war ein Community-Event, das war ja kein Presse-Event.
Okay, dann, so. Also dann ja wirklich, du musst kein Fass aufmachen, einfach nur Daumen hoch, Daumen runter, aber ich glaube,
nö, ist toll. Okay. Also, ich habe auch nichts anderes erwartet. Es ist ja halt, es ist halt nochmal flüssiger als das letzte Spiel. Es ist, hat coole Ergänzungen. Sephiroth spielt sich unfassbar. Total overpowered, der Sephiroth. Kerl, aber macht mega viel Spaß. Also, 10 out of 10, also wird ein geiles Spiel, aber das, okay. ich bin ja auch ein easy fish to catch.
Ja, also. Ist dasselbe, als würdest du Kuro mich fragen, ob das nächste From Software Ding gut wird.
Ja.
Auch irgendwie steht schon
so, geschrieben. So ein bisschen witzlos. Ja, aber ich wollte gerade überlenken zu einer Weltpremiere, kann man fast schon sagen, nämlich der ersten Infobox von Chris.
What? Irre.
Da hören wir jetzt mal rein.
Hören wir da mal rein. Der Prinz von Persien. Moment. Ja, da haben wir ihn. Okay. Prince of Persia ist eine mittlerweile schon 35 Jahre alte Videospielreihe, die so ziemlich jedes System, das jemals rausgekommen ist, mitgenommen hat. Anfangs noch 1989 für den Apple II entwickelt, sprang der Prinz über DOS, über Game Boy, Game Gear, über die Sega- und Nintendo-Systeme einmal durch alle Konsolen dieser Welt. Der landete sogar auf euren Smartphones und kam dann wieder zurück zum PC. Als Publisher zeichnet seit 2001 das französische Powerhouse Ubisoft verantwortlich. Zusätzlich zu den über 20 Videospielversionen der Reihe gibt es sogar einen Actionfilm von 2010 mit Ben Kingsley und Jack Gyllenhaal. Aber jetzt genug Retro-Geschichte. Kommen wir doch mal zum neuen Teil. The Lost Crown heißt das gute Stück und wurde entwickelt von Ubisoft Montpellier. Dabei handelt es sich um ein 2,5D-Action-Plattformer, in dem sich der Protagonist Sargon mit einem wundervollen Flow durch die verschiedenen Areale des Mount Cuff kämpfen muss. Storytechnisch entfernen wir uns gar nicht so weit von bekannten Gefilden im Videospielbereich. Jemand aus dem Königshaus wurde entführt und wir müssen ihn wieder zurückbringen. Dabei bekämpfen wir die Schergen des Bösen, wir bekämpfen riesige Bosse und wundervolle Plattforming-Passagen. Herrlich ehrlich, in der großen Liste der Prince of Persia-Titel war nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe viel Zeit mit Sands of Time verbracht, ich habe oft geschmunzelt, wenn ich den Oldschool-Klassiker Prince of Persia 1 von 89 nachgeholt habe. Aber so richtig habe ich mich mit der Reihe nie anfreunden können. Ich habe meistens einen großen Bogen drum gemacht. Warum also kribbelt's bei mir im Bauch, wenn ich an The Lost Crown denke? Warum hatte ich richtig Bock drauf, es zu spielen? Warum hatte ich richtig Bock drauf, jetzt den Podcast aufzunehmen? Und warum kann ich es kaum erwarten, dass die Folge hier vorbei ist, damit ich weiterspielen kann? Das alles und viel mehr erfahrt ihr jetzt in dieser Folge 2 Stunden später. Viel Spaß!
Also, dass du dich all die Zeit, während wir diesen Podcast gemacht haben, zurückgehalten hast, mit so einem Talent und mit so einer Qualität, nur um das jetzt hier gebündelt rauszuhauen, ist irre.
Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich bin einfach schwarz vor Augen geworden. Ich habe ins Mikro geschrien und danach bin ich in der Dusche wieder aufgewacht.
Anders kann ich mir das noch nicht erklären, weil was da, also irre, will ich sagen. Wir sprechen natürlich, ihr habt es gerade gehört, über Prince of Persia, The Lost Crown. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ja, The Lost Crown. Huh, das wäre jetzt unangenehm gewesen, wenn das falsch gewesen wäre. Ein Spiel, das ihr gewotet habt, ein Spiel, das ich in die Runde geworfen habe, weil ich mir dachte, Metroidvania sind immer geil. Ob das aber wirklich so geil ist, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Lieber Chris, würdest du sagen, wir müssen die Story zusammenfassen? Lohnt sich das bei diesem Spiel?
Also wie immer ist es natürlich, wir haben ja nur die 2 Stunden und wie immer bin ich auch so auf. Was heißt wie immer? Sagen wir, das ist eigentlich eine interessante Frage. Habt ihr das auch? Es ist so eine Habt-ihr-das-auch-Frage.
Oh, okay.
Wenn man so ein Spiel hat, wo man direkt Bock auf alle Gameplay-Elemente hat, dann ist es bei mir immer so, da sitzt der Skip-Button von Dialogen oder von Sequenzen oder sowas, der sitzt immer verdammt locker. Und das ist tatsächlich jetzt, ich habe letztens, das ist fast schon gemein, das sozusagen. Ich habe das wundervolle Talos Principle 2 gespielt, ein Rätselspiel allererster Güte. Und das Spiel wirft dich zu mit Story. Und die Story ist auch noch gut. Aber wenn ich ein Rätselspiel spiele, dann will ich verdammt nochmal rätseln. Und deswegen habe ich tatsächlich von der Story von Talos Principle 2 in meinem ersten Playthrough so gut wie nichts mitbekommen, weil ich einfach nur gesagt habe, ja, schön, ja, jetzt, ja, halt's Maul, ja, lass mich weiter, komm, ich gehe in den Zug, zack, fahr irgendwo hin, wo ich Rätsel habe und dann geht's los. Und hier war es bei mir auch ein bisschen in die Richtung, also ich weiß, glaube ich, so ungefähr, dass der Prinz wird entführt und man geht dann in den Berg Kaff, heißt glaube ich wirklich so, Mount Kaff, und da hat sich dann alles in den nächsten 2 Stunden abgespielt bei mir. Ich kann dir sagen, dass der Protagonist Sargon heißt, also der, den wir spielen, und dass wir eine kleine Gang haben, die wir da immer wieder treffen, dass es ein bisschen irre ist, was so diese ganzen Zeitgeschichten angeht. Also viele Dialoge sind dann echt so, du so, ja, wir sind doch erst seit 3 Stunden hier. Nein, wir sind schon 30 Jahre hier. Und dann so, das, ich finde das alles interessant. Aber in diesem Fall ist es genauso. Das Gameplay macht mir so verdammt viel Spaß, dass ich eigentlich gar nicht so richtig viel Bock auf Story habe. Wie ist es bei euch?
Also zuallererst möchte ich sagen, Shame. Chris?
Ja, ist kein Problem.
Also vor allen Dingen Talos Principle, halt Story skippen.
Ja.
Das ist schon mutig, finde
ich. Ja.
Und rücksichtslos. Aber gut.
Ist es, was, vor allem, wenn man den wundervollen Beitrag von John was, glaube ich, bei euch sieht, der herzergreifend über die Story redet.
Ich werde das John erzählen.
Aber der kannst du ihm dann auch sagen, dass ich,
weinen,
nachdem ich meinen 100% Run gemacht habe, das einfach nochmal durchgespielt habe mit Story?
Nein.
Okay, gut.
Das ist jetzt eine Realität, die ich mir zurechtbiege. Das muss er nicht wissen, ey. Aber ich muss, das war jetzt erstens. Zweitens muss ich dir bei Prince of Persia aber ein bisschen recht geben. Also, ich mag die Inszenierung, ich mag auch viele Charaktere. Und die grundsätzliche Prämisse, ja gut, rettest einen Prinzen, ne? Es ist halt quasi Mario in Ubisoft.
No shit, ja, genau.
Mehr oder weniger. Aber ich war nach den ersten 5 Minuten habe ich kurz pausiert und dachte mir so, Moment, das sind gerade ein bisschen viele Namen, meine Freunde, ne? Und habe ich kurz überlegt, mache ich mir die Notizen zu den Namen, und habe mich dagegen entschieden. Weil ich dachte, nee. Letztendlich bin ich da so ein bisschen auch wie bei dir, Chris. Ich habe relativ schnell gemerkt, oh, das spielt sich aber geil, das fühlt sich cool an, die Kämpfe machen Laune. Und ich glaube, das ist das, wo ich meinen Fokus setzen werde. Mhm. Auch wenn ich die Inszenierung wirklich cool finde. Also es hat so, finde ich, so einen leichten Anime-Touch, was so ein bisschen mit dem Stil bricht, finde ich. Aber ich finde das auch nicht schlimm. Und wenn du halt irgendwie so Leute triffst in diesem Berg oder grundsätzlich auch schon vorher im Tutorial, dann zoomt manchmal so die Kamera cool rein. Und ich finde es von der Inszenierung eigentlich schon ziemlich cool. Und wenn man Bock, glaube ich, hat, sich da reinzufuchsen, so ein bisschen in die Lore und in die Welt und so, dann kriegst du auch genug. Also es gibt irgendwie genug Texttafeln, die du finden und lesen kannst, genügend Dialoge, die du führen kannst mit den Leuten, die da sind. Ich glaube, du kannst dich da schon echt reinfuchsen, aber ich war dann auch so, okay, in diesem Berg gibt es anscheinend ein Zeitparadoxon und alles kann passieren gleichzeitig mit jedem Ausgang. Und wie du schon meintest, Chris, ein Tag sind oder eine Nacht sind 30 Tage oder so. Dann dachte ich mir, ja, okay, fine, whatever. Das ist dann so ein bisschen, wo ich dann einfach auf den Zug aufspringe und nicht großartig die Logik hinterfrage, sondern okay, es passiert, bin ich fine mit.
Ja, wir sind uns alle klar, wir haben hier ein Problem, aber let's fucking go, ich will irgendwen verprügeln. Ich zeig mir die Richtung.
Ich bin auch so voll bei so Metroidvanias, ich will gar nicht viel lesen, weil ich finde gerade diese Genre lebt total vom Gameplay und dass sich das irgendwie cool anfühlt, so Dead Cells, wenn ich daran denke, so das braucht mir keine krasse Story geben, so ich will ganz schnell so durch diese Räume, ich will diese Türen auftreten, einfach weil es sich geil anfühlt und das ähnliche Gefühl hatte ich hier auch total, aber Kuro, wie ist denn dein Verhältnis zu Prince of Persia als Franchise, weil für mich war es der erste Teil, ich habe noch nie vorher Prince of Persia gespielt.
Ich habe Prince of Persia gespielt, ich habe auch tatsächlich mal den allerersten Teil gespielt. Was war das für eine Plattform? C64?
Boah, ja.
Atari?
Uralt, irgendwie sowas, uralt, ne? Uralt, shit, ja.
Also halt super duper alt, was halt, finde ich, mittlerweile halt auch einfach nicht mehr so bequem zu spielen ist. Dann gab es ja so diese Hochzeit zur PlayStation 2 mit dieser Sands of Time Trilogie, was gab's da noch? Also Sands of Time habe ich auf jeden Fall gespielt. Das war ja echt so.
Das fand ich richtig gut. Sands of Time war mit dieser Zeitmechanik richtig spaßig.
Ja, genau, diese Zeitmechanik in diesem 3D-Action-Platforming, das war ja schon fast so ein bisschen revolutionär. Mhm. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und die späteren Teile wurden ja dann vor allen Dingen düsterer und so ein bisschen mehr edgelordiger. Ja. Wo ich dann dachte, so, ja, okay, braucht man das. Ist genauso dasselbe Problem mit Jack and Dexter. Der erste Teil war einfach purer Jump'n'Run-Plattformer-Genuss. Und dann hat man irgendwie bei Naughty Dog gedacht, so, ey, lass dem doch mal irgendwie so ein paar Kanten geben. Und dann war das halt echt so, fand ich ein bisschen blöd. Mhm. Und dann gab es ja, glaube ich, 2008 dieses Reboot mit dieser Comic-Grafik, was ja, glaube ich, gar nicht so gut ankam, ich aber irgendwie charmant fand. Und das waren so meine Berührungspunkte zu Prince of Persia. Also ich habe alles irgendwie ein bisschen mitbekommen. War nie so der Superfan, aber Sands of Time fand ich cool. Und ja, ich hatte ein Bewusstsein dafür, aber ich bin jetzt kein Prince of Persia Superfan.
Ja, okay, ich sag, also ich unterschreibe das komplett, kann ich genauso 1:1 mitnehmen. Einmal for the LOLs die alte Möhre gespielt, aber halt nie durch. Und dann Sands of Time fand ich sowohl technisch als auch spielerisch dann sehr spaßig. Das war natürlich cool, was das Plattforming angeht, auch was so Rätsel anging. Und danach hat mich die Serie aber komplett verloren. Also das ist jetzt wieder der erste Teil, den ich danach länger als eine halbe Stunde zocke, würde ich sagen.
Hm. Im Grunde ist dieses Spiel ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ein relativ klassisches Metroidvania. Also wir laufen durch verschiedene Biome, wir finden Waffen beispielsweise, wie den Bogen, den man relativ zu Beginn findet, der einem dann wiederum neue Wege eröffnet. Dann kann man ein bisschen Backtracking machen und so wurstelt man sich irgendwie so ein bisschen durch die Geschichte und durch die Welt. Und in dem Sinne unterscheidet es erstmal jetzt sich nicht groß von anderen Genrevertretern. Wie jetzt ihr als Leute, die auch Prince of Persia schon gespielt habt, erkennt ihr das Franchise innerhalb dieses Spiels auch irgendwo durch Elemente oder so wieder? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, ja klar, das ist total typisch für Prince of Persia? Hm.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich, dass ich so nach den ersten 2 Stunden nicht unbedingt Prince of Persia-Vibes hatte, sondern eher, es kann halt auch, entweder ist es dann vielleicht bei mir eine Geschmacksverirrung, aber ich hatte irgendwie so leichte, oldschoolige God of War-Vibes.
Nice.
Oh, okay.
Also so nice, PS2 nice. God of War-Vibes, ja. Aber halt nur in zweidimensional. Also so wie du die Angriffe machst, so wie sich das irgendwie anfühlt und anhört, so mit diesen Doppelschwertern statt den Chaos-Klingen, diese also auch diese Geschwindigkeit im Kampf mit diesem Slide und so und dem, das hat mir irgendwie so, musste ich irgendwie so ein bisschen an Kratos denken. Vor allen Dingen, wenn du dann halt anfängst mit dem Spiel und du hast dieses Intro / Tutorial, wo du da gegen diese Armee kämpfst und es ist so, im Hintergrund ist eine Schlacht und da passiert ganz viel und hast du, ich fand diese rote Sonne, das hatte irgendwie so Vibes, dann diese epische Musik, ich musste da echt so ein bisschen an God of War denken. Aber vielleicht geht's ja nur mir so.
Ich hatte das nicht, aber ich find's jetzt, wo du sagst, völlig nachvollziehbar.
Ich find's auch voll logisch, ja.
Passt vom Flow her wirklich auch geil. Bei mir war's so, und das, man kommt innerhalb der ersten 2 Stunden dann relativ schnell zu so einem Typen und der ist dann ganz klar dafür da, dir das Kampfsystem beizubringen. Denn das Kampfsystem ist zwar so, dass ich sagen würde, das könnte jetzt auch meine 4-jährige Tochter relativ schnell quasi einfach durch Button-Mashing, würde sie auch Leute töten können. Aber, und das finde ich super interessant, der Typ bringt dir halt dann wirklich alles über das Kampfsystem bei. Das ist dann dein Trainer und du kannst da in verschiedene Tutorials reingehen. Und ich habe mir da tatsächlich trotz der 2 Stunden Zeit genommen und mir alles angeschaut, was er mir geben kann. Und das hat mich richtig beeindruckt. Also das muss ich sagen, ich habe die Schwierigkeit ein bisschen nach oben gedreht, damit die Kämpfe länger dauern, damit sie die Gegner mehr Schaden machen und ich eben gezwungen bin, besser in den Fights zu werden. Aber das war so richtig geil. Du hast so irgendwie, du hast Teile von dem üblichen Fast-Fighting-Game, so Kombos und diese ganzen Sachen. Du hast Aerials, du hast Juggling von Gegnern, die du durch die Luft werfen kannst. Du hast Diminishing Returns, du hast halt normale und aufgeladene Attacken. Alles hat unterschiedliche Auswirkungen. Also du kannst Stances brechen, du kannst Schilde brechen, manche Gegner sind auch so schwer, dass du sie nicht in die Luft schlagen kannst. Da musst du dann wieder umdenken. Und dein eigenes Moveset ist halt auch crazy. Du kannst dodgen, du kannst dich, du, alleine das Parryen mit diesen roten und gelben Attacken, die gelben kannst du parryen und das hat dann immer eine Auswirkung oder meistens dann eine Auswirkung bei kleineren Gegnern, die du dann direkt finishst. Bei roten kannst du dann natürlich nicht parryen, da kriegst du dann selber auf die Nase, da musst du dann dodgen und so. Also ich muss sagen, das Kampfsystem ist viel, viel tiefer, als ich es gedacht hätte und das war für mich auch eine der größten Stärken, neben dem von mir natürlich immer geliebten Plattforming. Aber das Plattforming hatte ich auf dem Zettel, dass das Kampfsystem so viel Spaß macht, nicht.
Das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Das Spiel hat daran wirklich keine Schuld. Aber meine ersten anderthalb Stunden oder so, vielleicht so irgendwas zwischen 60 und 90 Minuten, hatte ich leider so eine leicht gedämpfte Spielerfahrung, weil ich habe es im Handheld-Modus auf der Switch gespielt.
Ah, okay.
Und ich dachte mir, es ist ein geiles Switch-Spiel. Habe es in so einem Handheld-Modus gespielt, auch alles soweit okay. Aber ich habe halt diesen ekelhaften Joy-Con-Drift. Und dadurch, jedes Mal, wenn ich an diesen Bäumen stand, die Bäume sind quasi die Bonfire dieser Welt, die Speicherpunkte, die Bänke aus Hollow Knight, so, damit kann man es auch vergleichen. Da muss man dann nach oben klicken. Oder, ja, den Stick nach oben ziehen, damit man entsprechend geheilt wird. Und das hat zum Verrecken bei mir nie geklappt. Ich stand dann immer da und habe so 10-mal nach oben gemacht, bis es irgendwann mal geklappt hat, einfach weil dieser Stick so unfassbar scheiße ist. Und es hat mich viel zu viel Zeit gekostet, bis ich irgendwann mal gesagt habe, ja, fuck it, ich nehme jetzt einfach den Pro-Controller und spiele am Fernseher. Ich hasse einfach Joy-Cons, sorry, aber das muss jetzt einfach nochmal raus, diese Drecksdinger. Also wie können die denn immer kaputt sein, ey?
Ich habe mir irgendwann auf Timurs Tipp mal diese Ori, also von Hori, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, H-O-R-I, diese Sticks für die Switch geholt. Die liegen auch ein bisschen besser in der Hand und die funktionieren tatsächlich recht gut. Also nur falls du trotzdem mobil bleiben willst, da gibt's noch Alternativen von Third-Party-Anbietern.
Sweet. Finde ich auf jeden Fall durchaus eine legitime Sache, weil, boah, das nervt mich so hart.
Ich fühle es
nicht. Naja, aber das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ich kann dir aber nur zustimmen. Also ich finde auch, es hatte gleich zu Beginn deutlich mehr Tiefe, als ich es irgendwie erwartet habe. Und was ich halt total daran mag, ist auch, wie agil dieses Spiel ist. So, es ist total responsive, also es reagiert sehr schnell auf deine Eingaben. Gleichzeitig bewegt sich unser Hauptprotagonist aber eben auch auf so eine elegant, agile Weise, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, von der einen Wand auf die nächste plattformermäßig springe, dann macht er halt teilweise auch ein Rückwärtssalto, einfach weil es gerade in die Bewegung viel besser passt und so. Und das sind halt so Detailsachen, die ich total charmant an dem Spiel finde und wo man so merkt, das ist ein bisschen mehr als so das Standard-Metroidvania. So, die haben sich da die extra Mühe gegeben, dass es irgendwie float, dass es schnell ist, dass es cool ist. Und die haben da irgendwie meiner Meinung nach was ganz Besonderes aufgebaut, was total Spaß macht. Und es gab ja ganz viel Lob vor dem Release zu dem Spiel und ich kann es total nachvollziehen. Wie sieht's bei dir aus, Kuro?
Absolut. Also es ist ja halt auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja von Ubisoft Montpellier, die ja halt auch die Rayman Origins und Legends Titel gemacht
haben. Krass, das erklärt, warum das so float, ey.
Ja, und das finde ich, merkt man, auch wenn es halt von dem Grafikstil halt sich von diesem schönen handgezeichneten Rayman Look verabschiedet hat, was ich anfänglich ein bisschen schade fand. Aber mittlerweile halt nicht mehr so wild finde, weil auch wenn das halt so ein bisschen simpler aussieht, hat das trotzdem immer noch, finde ich, sehr viel Style. Aber ja, als ich dann auch gehört habe, dass das halt von diesem Team ist, ich weiß nicht, ob das exakt dieselben Leute sind, weil da sind bestimmt auch mal welche gekommen und welche gegangen, aber es ist halt von dem Team, was halt auch in der Vergangenheit verantwortlich war für Rayman Origins und Rayman Legends, zwei der absolut besten Plattformer, finde ich, die es gibt. Und ich finde, man merkt es halt einfach. Also das auch, was Marvin angesprochen hat, so diese Detailverliebtheit in den Animationen, aber auch wie geschmeidig sich dieses Spiel spielt. Allein wie schnell du einfach rennst. Ich finde das so wichtig, dass du halt flott unterwegs bist. Springen fühlt sich gut an. Wandsprünge fühlen sich gut an. Sliden fühlt sich unfassbar gut an. Das geht einfach cool von der Hand. Kämpfe machen Spaß, sind anspruchsvoll, bieten aber viel. Du hast so einen geilen Superkick direkt am Anfang. wo du die Leute auch einfach 17 Meter weit weg pfefferst.
Das macht richtig Fun.
Das macht einfach richtig Laune.
Mhm. Ja. Meine liebste Neuerung, die ich gefunden habe.
Ich weiß, was du jetzt sagen wirst.
Ich glaube auch, weil es ist einfach, also wirklich, Marvin ja auch, wir sind große Metroidvania-Freunde. Und was passiert in Metroidvania öfter als in jedem anderen Genre? Backtracking. Was du ganz oft hast, ist eine geile Map. Also mittlerweile wissen Metroidvanias, eine geile Map ist essentiell. Also ich meine, sonst würdest du Hollow Knight einfach auch nicht durchspielen können, wenn du dich andauernd verläufst. Aber du kannst normalerweise, das ist auch schon gängig, auf der Map Zeichen setzen. Einfach sagen, hier ist Totenkopf, hier ist Stern, hier ist Blume, was auch immer. Aber was Prince of Persia macht und was ich mir fortan in jedem Metroidvania wünschen werde, ist die Funktion eines Mini-Fotos, das du aufnimmst von der Stelle, an der du stehst und das an die Map heftest. Du hast davon nicht unendlich, aber du kannst dann, und du findest auch immer mehr neue Aufladungen davon, sagen wir am Anfang hast du 12 oder so, ich weiß es nicht. Und du stehst einfach irgendwo und du weißt, okay, hier kann ich nicht weiter, mir fehlt wahrscheinlich mutmaßlich der Doppelsprung. Und dann machst du ein Foto davon und dann gehst du weg. Und ganz oft schaust du auf die Map und denkst dir, wieso habe ich da nicht weiter erkundet? Das sieht doch auf der Map so aus, als ob es da, warte, da ist ein Foto. Ach ja, das ist die Doppelsprungstelle. Und das spart dir so viel Backtracking. Alter, das ist das Beste, was es für Metroidvanias, was das Map-Management angeht, jemals erfunden 100%. Wurde.
100%. Ey, das ist so traumhaft. Also ich erinnere mich an Hollow Knight, wie oft ich an die immer und immer selbe Stelle gelaufen bin, weil ich dumm bin und mir nie merken konnte, was da jetzt eigentlich ist. Und dann, bis ich die richtige Ability hatte, das ist so ein Game-Changer, ey.
Ich meine, für Silksong, ne? Macht ja keine Anstalten, rauszukommen. Kann man ja vielleicht noch einbauen. Also das macht den Kuchen ja jetzt auch nicht mehr.
Haben wir jetzt bis 2026 noch ein bisschen Zeit, bis es dann irgendwann mal.
Du hast vollkommen recht. Oh mein Gott, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Gut, dass du es sagst, ey.
Das hat mir richtig ein Lächeln ins Gesicht getrieben.
Man kann natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten erwähnen. Es gibt natürlich wieder so ein kleines Equipment-System, ähnlich wie bei Hollow Knight mit diesen Symbolen, die man sich da irgendwie einsetzen kann, hat man jetzt Anhänger für seine Kette, unterschiedliche Boni eben mit sich bringen, sei es jetzt, keine Ahnung, meine Aerial Attacks sind stärker oder ich kann die Kugeln, das Geld, das kann ich irgendwie von weiter weg anziehen, so ganz relativ rudimentäre und klassische Sachen. Da hat mich jetzt in den ersten 2 Stunden zumindest jetzt nichts krass überrascht, aber es ist trotzdem gut, dass es da ist, weil das auch so eine gewisse, Individualisierbarkeit mit reinbringt. Bin, weil wir jetzt den Look schon ein paar Mal hatten, ich bin da echt nicht so krass Fan. Also dieses Cartoonige war bei mir so ein kleiner Stilbruch. Also ich hätte mir da irgendwie ein bisschen was Rougheres, vielleicht was Gezeichnetes gewünscht. Ich glaube, das hätte dem Spiel noch mal ein bisschen besser getan. Aber das ist auch echt so mein einziger Kritikpunkt.
Hat mich ehrlich gesagt nicht mal groß gestört. Also ich verstehe es, ich kann es verstehen. Das ist halt einfach so ein Coin-Toss wahrscheinlich von Person zu Person unterschiedlich. Für mich war es schon stylisch. Also ich habe es in die Stylish-Schublade gelegt und es hat mir echt gut gefallen.
Ich weiß, wir haben gleich noch die wichtigste Frage des Podcasts. vorher will ich aber noch eine Sache erwähnen, die ich nämlich ganz besonders und toll finde. Nicht nur, dass die Synchro an sich cool ist, weil die deutsche Synchro irgendwie wieder cool geworden ist, finde ich, ist sehr qualitativ geworden, die Stimmen haben irgendwie alle gepasst, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe heute auch einen Games Industry Biz Artikel gelesen, wo ein Fact drin stand, den ich nicht wusste, den ich aber hier im Podcast teilen wollte, weil ich mir dachte, der ein oder andere von unseren ZuhörerInnen kennt es vielleicht noch nicht. Nämlich ist Prince of Persia The Lost Crown das erste Spiel aus dem Westen, das eine komplette persische Synchronisation bekommen hat. Cool. Und ich finde, das ist durchaus ein cooler Fact, den man mal droppen kann.
Ja.
Das ist wirklich war cool. Ganz wertefrei. Kuro, wichtigste Frage der Folge. Wie weit bist du gekommen? Was hast du achieved? Wir müssen jetzt legen wir die Karten auf den Tisch.
Also, und ich schaue jetzt rüber zu Chris, den ich nicht sehen kann.
Nicht mal zu mir? Bin ich komplett raus?
Ja, du bist komplett raus. Tut mir leid. Wow.
Pass auf, ich meine ganz kurz, bevor wir alle was sagen. Ich sage, Marvin ist am weitesten gekommen.
Ich glaube es auch. Ich hatte einen richtig guten Punkt, um aufzuhören. Und ich war so, so weit ist bestimmt keiner.
Okay, gucken wir mal.
Also ich habe, und vielleicht waren das dann 2 Stunden und 1 Minute. Aber ich habe noch den Yahanda-Boss gemacht.
Ich muss das googeln, wer ist das?
Das ist dieser, ist das so ein Löwe, mit Flügeln. Mhm.
Ist das der mit dem Skorpionstachel?
Ja.
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 Okay. Und sonst drumherum Features, ich meine, das ist ja jetzt erstmal ein Punkt, an dem du warst, aber was hast du so drumherum gesammelt?
Ah ja, ich habe ein bisschen erkundet. Ich hatte, also dann gibt's ja, vorher hatte ich noch irgendwie diesen Boss, der so ein bisschen aussieht wie so ein Elch in dieser Waldlandschaft.
Ich hab ihn Wildschwein genannt, aber wahrscheinlich ist es derselbe,
den wir meinen. Ich hab einen von diesen Lost Soldiern gefunden.
Ja. Mhm. War das dieser untoten Boss oder war der mit der Säule oder war das der NPC,
der nee, für die nee, Quest? Also der mit der Säule, der Boss, den habe ich. Mhm. Und halt, dann findest du ja so einen Typen, der dir halt die Quest gibt, der halt sagt so, ja, es waren 30 Monate oder so.
Den habe ich auch
Jahre. Gefunden, ja. Ja, genau. Und dann habe ich aber noch einen anderen gefunden, den man halt besiegen muss.
Ja, genau. Ja, den hatte ich auch.
Und wie viele?
Ja, dann war ich in so einem Waldgebiet, dann gab es noch irgendwie so ein Gebiet, das hieß irgendwas mit Haber, Hafendingsbums und ja.
Aha.
Ich glaube, das waren so meine Highlights.
Ja, also ich glaube, ich bin roundabout so weit wie du gekommen. Also ich hatte zwei Tränke, ich hatte dann natürlich den Bogen, ich hatte auch diesen Hirschschwein-Whatever-Boss, ich hatte dann den Stachelboss, das war das Letzte, was ich geschafft habe tatsächlich. Ich habe mich einmal so ein bisschen verrannt, ich war nämlich zwischenzeitlich in so einer Kanalisation, da war es aber ein bisschen härter, weil alles Gift hat und alles mich irgendwie, das war ein bisschen fies, da bin ich nicht so unendlich weit gekommen, weswegen ich dann doch einen anderen Weg gewählt hatte. Ich war noch in der Oberstadt, habe die noch so ein bisschen erkundet, weil da gab es irgendwie nichts, was ich jetzt aktiv machen konnte, nur so ein paar Schätze, die ich gesammelt habe. Also ich glaube 2 oder 3 von diesen Steintafeln gefunden.
Ja,
das ist so. Also ich würde sagen, wir sind eigentlich relativ gleich weit gekommen tatsächlich. Okay,
super interessant. Also bei mir war es so, und da bin ich jetzt völlig fair, in den 2 Stunden, die ich gespielt habe, bin ich nicht bis zum Manticore gekommen. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe, als ich den Trainer gefunden habe, habe ich gesagt, ich nehme jetzt die Zeit und mache jedes Tutorial, das er hat, einfach weil es mich interessiert hat. Und weil ich tatsächlich hier Prince of Persia jetzt, ist zum ersten Mal, glaube ich, der Fall, aber Prince of Persia wird auch das nächste Spiel von Darf ich vorstellen sein, was ja ein sehr ausführlicher Review-Podcast ist. Und dafür mache ich mir natürlich auch meine Notizen. Und ich habe, während ich trainiert habe, eine zweite Stoppuhr mitlaufen lassen, die quasi die Zeit des Trainings aufgenommen hat. Ich habe dann gespielt bis zum richtigen 2-Stunden-Ding und das war ungefähr, würde ich sagen, eine Viertelstunde vor dem Manticore. Dann habe ich gesagt, ach, okay, hier mache ich Cut. Und wenn wir über die, wie weit bist du gekommen, reden, dann sage ich ehrlich, bis dahin bin ich gekommen. Aber dann spiele ich quasi die Zeit, die ich in das Training in Anführungszeichen verschwendet habe, was ich in der reinen 2 Stunden später hätte ich nicht gemacht, spiele ich weiter. Und dann bin ich auch zum Boss. Und der Bossfight, will ich nicht lügen, ich habe ihn nicht gefirst-tried. Held war, glaube ich, der Schwierigkeitsgrad, den ich verwendet habe, der vorletzte. Und da hat er mich am Anfang schon, alleine weil das Gift so viel Schaden gemacht hat, ich hatte eine wahnsinnig geile Zeit bei dem Boss. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, in meinem letzten Try habe ich die 2 Stunden, die dann in Anführungszeichen 2 Stunden geknackt. Und dann habe ich aber zwangsläufig überzogen, weil der Bossfight noch ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich glaube, das ist das, was Kuro vorne auch gemeint hat. Das ist dann
eventuell ein bisschen länger gebraucht.
Ja.
Was aber ein bisschen gelogen ist, weil ich hatte den Bosscup schon auf der Gamescom.
Ha, wow.
Und das war tatsächlich relativ witzig, weil Basti und ich, wir waren beim Ubisoft-Termin, ich habe mir The Crew angeschaut, Mutterfest, und er hat halt Prince of Persia gespielt, dann war ich mit meiner Demo etwas eher fertig und er war dann auch bei diesem Boss und hat, glaube ich, 3 Versuche gehabt und dann bin ich zu ihm rübergegangen, so, oh, das klappt ja richtig gut, ne? Und er so, ja, mach doch selber. Und dann habe ich den Boss im 2. Versuch besiegt und dann hatte er den ganzen Tag schlechte Laune. Und deswegen wusste ich noch so ein bisschen, was mich erwartet. Und dann war es einmal so, okay. Und beim 2. Mal war dann
Schicht. Aber ich muss sagen, also dadurch, dass wir jetzt alle den Bossfight hatten, können wir auch alle ganz kurz drüber reden. Ich fand den sehr cool. Also ich fand, der hatte coole Phasen, der hatte coole Movesets und ich meine, alleine dieses, wir hatten es eben mit dem roten und gelben Blocken, er hat ja dann diesen, ich laufe im Kopf auf dich zu, das ist dann so ein gelbes Ding, den kannst du blocken und dann macht er halt auch so eine geile, kurze, cineastische, ich schlag dir nochmal auf die Fresse, Cutscene und das ist schon cool, also es ist echt von der reinen Inszenierung und vom Gameplay her, es macht es schon total Spaß, also man hat so richtig wie in anderen Spielen wie einem Hollow Knight hast du wirklich dieses, ich muss den Boss lernen, Moment, und das finde ich, also total cool gemacht und ich bin sehr gespannt auf das, was da noch kommt und ich bin froh, dass wir jetzt endlich diesen Podcast aufnehmen, damit ich das Spiel weiterspielen kann.
Same, ey, das war wirklich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Palworld hat mich da durchs Wochenende gebracht, das ist gut, aber ich freue mich jetzt auch, das Spiel weiter durchzuballern, einfach damit wir auch bei David Forsche bald weitermachen.
Ich bin ja schon fast verwundert, dass du jetzt so positiv bist, nachdem du meintest, du hast das Spiel nicht durchgespielt, weil du hast ja angekündigt, hier, wir werden es
mal
vorstellen spielen. Da dachte ich mir, oh, okay, also findet er es gar nicht so gut, weil ja auch Timo dann so war, hab jetzt eine Stunde gespielt, nun hab ihn ja gestern getroffen, wir sind ja zusammen essen gegangen, weil ich ja in Berlin war, hat ja irgendwie gepasst, dann habe ich ihn gefragt, und hast du nicht gefühlt? Und da meinte er so, ja, nee, wäre ja halt so relativ Standard.
Und ja, Moment. Timur wird's fühlen. Erst Zukunftstimur. In 2,5 Jahren. Wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein regnischer, keine Ahnung, Dienstag morgens. Und er wird dann irgendwie kurz eine Konsole anschmeißen oder was auch immer er in 2,5 Jahren eine Videospielplattform zu Hause hat und wird dann drüber stolpern und dann werden wir eine Nachricht kriegen, alle so, oh, also auch nur erstmal nur ein Foto, wie er sein Fernseher oder sein andere, vielleicht auch ein Handheld, abfotografiert. Und dann so, oh, das schmecke ich mir jetzt rein. Und so in so klassischer Timo-Manier, wo wir dann sagen,
ja, Timo, Digga, auch in deinem Kopf klingt wie Udo Lindenberg.
Also ich habe es in dieser Zeit.
Wo dann halt alle wieder sagen so, ja klar, willkommen im Club.
Ja,
Timo. Ja.
Aber ganz ehrlich, diese Folge ist mir fast schon ein bisschen zu harmonisch. Also, dass wir hier nicht, dass wir keinen haben, der Anti ist. Ne? Entweder ist es Timo oder es bin ich. Und wenn Timo jetzt fehlt, dann ist es ist hier eine viel zu krasse Imbalance. Wir sind ja nur auf einer Wagenseite, weil ich glaube, um das Spiel so ein bisschen zum Ende zu bringen, wir geben uns einfach alle die Hand und sagen, es ist ein mega geiles Spiel, oder?
Es ist ein gutes Spiel. Ich bin wirklich begeistert. Es ist besser, als ich dachte. Und ich bin, für mich ist es halt auch so, dass ich wirklich ein großer Freund des Genres bin. Und das ist ja genau das Gegenteil bei Timur, der ja auch bekennend einfach viele Metroidvanias nicht ganz so fühlt. Und deswegen hat's mich da überhaupt nicht überrascht. Ich find's schön, dass Kuro so positiv ist. Bei Marvin habe ich gedacht, dass es ist. Und für mich, ich würd's echt mit Größen vergleichen, die, also vom Flow her macht's mir ähnlich so viel Spaß wie ein Ori und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Lob, dass ich sagen kann, denn du fliegst oder du gleitest und slidest und rennst durch die Level, das ist einfach nur eine Freude, die Jump'n'Run-Passagen sind geil. Eine Sache muss ich noch sagen, das Spiel vergibt sehr viel und das, also wo ein Hollow Knight ein bisschen die Schwierigkeit hochdreht, weil du beispielsweise bei jedem Schlag ein bisschen zurückgetrieben wirst oder sowas, hast du halt hier eine Sache, wo das Spiel extrem dir entgegenkommt. Ich glaube, es gibt keine Gegnerkollision, wenn ich das richtig gesehen habe, außer wenn Gegner jetzt hitten oder sowas. Aber du kannst beispielsweise auch in den Boss reinlaufen, wenn er nicht gerade eine Attacke macht, kriegst du keinen Damage und sowas. Und auch die Plattforming-Passagen, ihr habt es beide schon gesagt, die gehen so locker von der Hand. Das ist einfach nur eine Freude. Es ist dadurch jetzt nicht unbedingt eine Celeste B-Seite, aber es ist einfach eine scheiß Freude, da durch die kleinen Stachelpassagen zu hüpfen und es gelingt trotzdem alles beim ersten Mal. Das ist halt wirklich nice. Mich hat's ein bisschen an Guacamelee erinnert in einer guten Weise, was ja auch eines meiner liebsten Metroidvanias ist. Und ansonsten, ja, durch dieses dann doch sehr tiefe Kampfsystem hoffe ich, dass vielleicht der Schwierigkeitsgrad am Ende noch ein bisschen mehr hochgedreht wird. Ich will nämlich jetzt nicht auf den letzten Schwierigkeitsgrad gehen, weil das ist dann doch eher so ein bisschen Bullet-Spongy, das einfach alles unfassbar mehr Damage macht und aushält. Ja?
Ist das Spiel das ja gerade für Game 2? Und ich habe hier nicht großartig zugeschaut, weil ich hatte meinen eigenen Kram, um den ich mich kümmern musste, aber sie hatte halt mal ein bisschen was davon erzählt. Und ich glaube, du könntest noch Freude empfinden.
Yes.
Sweet. Zumindest, wenn man so mal auch mal links und rechts guckt.
Oh ja, das werde ich. Also optionale Bosse, confirm. Ich hab Bock.
Kuh, hast du noch letzte Worte?
Also das kann ich jetzt nicht sagen, aber es gibt, glaube ich, Anspruch. Auch beim Hüpfen und Springen. Oh, und was sie meinte, es gibt halt viele Accessibility-Optionen, was halt super cool ist.
Ja.
Aber das macht ja Ubisoft eh schon seit längerer Zeit vorbildlich. Und sie meinte, es gibt halt irgendwie so, auf dem Hauptweg gibt es halt Passagen, die knifflig sind, aber wenn du die nicht schaffst, dann kannst du die quasi überspringen.
Oh, nett.
Aber die gibt es für etwaige optionale Sprungpassagen nicht.
Ja, klar. Aber finde ich gut, dass das auf dem Hauptweg so ist, denn ich liebe diese, das Thema hatten wir schon ganz oft abgekürzt, ich liebe diese Sachen, aber für mich ist das ein Ansporn, für andere dann eventuell nicht. Und ich finde gut, dass andere trotzdem das Spiel weiterspielen können, auch wenn sie sich nicht die Finger brechen beim Plattforming.
Ja.
Ja, finde ich auch gut.
Aber wir sagen danke Ubisoft, tolles Spiel, habt ihr toll gemacht. Damit wir aber auch in der nächsten Folge noch ein Spiel haben, über das wir sprechen können, dann müssen nämlich unsere zauberhaften ZuhörerInnen wieder in die Tasten hauen und voten. Wir werfen drei Spiele in die Runde, bei denen ihr wieder aussucht, was wir denn das nächste Mal spielen. Also dieses Konzept, dass sich das auch durchgezogen hat, ne, dass wir einfach immer das spielen, was die Leute voten, irre. Ich mache einfach mal den Anfang mit einem Spiel, das nämlich von uns allen als erstes rauskommt, nämlich bereits nächste Woche am 1. Februar. Ich schmeiße in die Runde Granblue Fantasy Relink. Basiert quasi auf einem Anime, der Granblue Fantasy heißt, was wahrscheinlich wieder ein Manga hat und eine Light Novel und wie das halt so in dieser Branche ist. Ist ein ganz tolles Spiel, ist ein Action-Adventure von Psy Games und Platinum Games ist auch involviert. Von daher, how can this be bad, right? Also, nee, ist mal ganz im Ernst. Also, es sieht wirklich cool aus. Es ist schon vor vielen, vielen Jahren angekündigt gewesen. Seitdem ist irgendwie sogar ein Beat'em-up, nee, nicht Beat'em-up, Fighting-Game in dem Genre rausgekommen. Nicht in dem Genre, Mann! Ich rede gerade einfach nur Quatsch. In dem Franchise rausgekommen. So wird ein Shoot raus. Deswegen dachte ich mir, kommt das gar nicht mehr? Ist das jetzt totes Spiel? Aber dann kam auf einmal die Nachricht, doch, uns gibt es immer noch. Und jetzt ist es da und es ist irgendwie richtig cool, optisch cool. Man hat eine riesige Party irgendwann. Es gibt da quasi schon eine Demo zu online, die man sich auch angucken kann, für alle, die vielleicht interessiert sind an so Spielen. Ich weiß nicht, ich kann es mir ganz witzig vorstellen. So, es wird jetzt nicht so ein, wie weit bist du gekommen, Ding, glaube ich, aber so über ein JRPG zu sprechen, das ist ja immer ganz interessant, weil ihr ja nicht so regelmäßig dieses Genre bedient, würde ich sagen. So, das war jetzt sehr viel wirrer Monolog für ein Spiel.
Cool, Chris. Ich mache den perfekten Gegenpart, denn bitte. Ich habe mir keinerlei Text für den Pitch aufgeschrieben bei mir. Außer, mein Pick ist Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters. Und es liegt einfach nur daran, dass ich gerade extrem viel Zeit offscreen mit Warhammer 40.000 verbringe und ich sonst nichts anderes habe, was ich außer den großen Titeln, die wir eventuell dann doch eher blocken würden, im Februar nehmen können.
Also du musst es auch nicht nehmen, ne? Weil
doch, ich nehme es also gerne, weil ich habe irgendwie, das wäre ein Grund, das zu spielen und ich will ja sowieso in die Welten da eintauchen. Ich höre mir gerade ein Hörbuch an über die Welt von 40K. Ich lese sehr viel über die Welt von 40K. Warum nicht einfach auch in irgendein Videospiel random reingehen? Das letzte, was ich gespielt habe, war neben dem, was hatten wir getestet? Warhammer? Das war irgend so ein super Schlachtfeld-General-Simulator.
Total War,
genau. Warhammer. Was ich wirklich geliebt habe, waren die Dawn of War-Spiele, die RTS-Spiele von 40.000. Aber vielleicht wird das auch wieder ganz gut. Also, let's go.
Warhammer. Du kannst 40.000. Mal deine Armeen bemalen, Chris. Was hältst du davon?
Macht man das? Ist das so ein Ding? Oder bemalt man
es sollte eine Regel geben, dass unbemalte Einheiten auf dem Schlachtfeld nur halb so effektiv sind und halb so viel aushalten. Fände ich fair.
Aber geprimte Einheiten, drei Viertel, viel?
Ist auch nicht fertig.
Kurze Zwischenfrage. Es gab doch irgendwann letztes Jahr oder so das Announcement von diesem Spiel, wo du einfach nur Figuren anmalst und dann kannst du die auch benutzen.
Meinst du das Strategiespiel, wo man Figuren anmalen kann? Das
weiß ich doch nicht, das frage ich doch.
Es gibt den Anmal-Simulator, den habe ich auch gespielt. Der war aber nicht so geil, aber es gab ein Spiel, das war eigentlich ein Strategiespiel, aber die Anmal Version
da drin. Das war so richtig detailliert.
Das war richtig, richtig geil. Da habe ich richtig viel Zeit drin verbracht.
Aber ist das schon draußen?
Das Spiel ist schon seit letztem Jahr draußen, glaube ich. Ja. Ich weiß aber bei aller Liebe nicht mehr, wie es heißt. Aber es war sehr funny.
Das können ja unsere ZuhörerInnen mal in die Comments schreiben. Das wäre sehr lieb. Kuro, du hast also ein ganz abstruses Spiel dabei, das auch so Videogame.
Ich habe kein ganz abstruses Spiel rausgesucht, lieber Marvin, sondern ein interessantes Spiel.
Ja, das kann man jetzt als Auslegungssache.
Das ist jetzt kein JRPG, wie es irgendwie 894.662.485 andere Spiele in dem Genre gibt. Wo irgendwie wahrscheinlich wieder, hier, guck mal, das sagenumwobene Schwert, damit musst du jetzt das Königreich retten.
Richtig.
Mein Spiel heißt Pacific Drive und ist ein super innovatives Survival-Spiel.
Ja. Warum ist das denn super innovativ?
First-Person-Perspektive, aber es ist, ich find's wirklich interessant, weil es halt, klar, jetzt denken die Leute, okay, Survival, oh, gar kein Bock und Ressourcen sammeln und so ein Zeug.
Dann spiele ich doch lieber
Es hat so leichte Roguelike-Elemente. Aber es ist halt, ist es halt irgendwie so nordamerikanisch, Pacific, Northwest-Gebiet und du hast aber auch ein Auto, so ein Station-Wagon. So eine richtig, klassisch amerikanische Karre und damit kannst du halt auch so durch die Gegend fahren. Und es soll sehr atmosphärisch sein. Und du kannst halt auch deinen Wagen verbessern und ausbauen. Und du musst es manchmal auch reparieren. Und gelegentlich musst du halt vor einem Sturm fliehen. Und ich finde halt diesen Mix aus Erkundung, echt so richtig schöne Atmosphäre, Erkundung zu Fuß oder im Auto, fliehen, aber auch ruhige Passagen, Roguelike-Elemente, beziehungsweise halt auch dein Wagen verbessern und reparieren. Ich finde, das ist irgendwie ein cooler Genre-Mix. Und ich glaube, für unser Format auch interessant, weil ich halt immer mag, wenn es so ein Spiel gibt, wo wir uns dann zusammentreffen und oder die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr hoch, dass alle was komplett anderes erzählen, weil sie über irgendwas anderes gestolpert sind, was anderes erlebt haben und wir uns dann zusammenfinden und dann uns austauschen und denken, das geht oder krass, das hast du gefunden oder das ist dir passiert und ich glaube, das könnte sehr witzig werden.
Ja, mich hast du überzeugt. Ich sag's, wie es ist. Ich habe jetzt voll Bock auf das Spiel.
Ja, es klingt auf jeden Fall besser. Also alles war eh besser als Chris sein Spiel, aber es klingt tatsächlich gar nicht so scheiße, wie ich mir das vorgestellt habe.
Okay, deswegen, wir fassen zusammen. Wenn ihr Bock auf das 100.000. JRPG-Spiel, nehmt Marvin. Wenn ihr Bock habt, Marvin abzufucken, nehmt meins. Und wenn ihr Bock auf eine gute Folge habt, dann nehmt das von Kuro.
Also eigentlich nehmt einfach Kuros, weil also jetzt schon wieder jetzt diese Manipulation hier drin, ne? Ich kann nicht mehr. Es sollte doch alles anders werden.
Es sollte alles anders werden.
Du hast dich gerade fast noch beschwert, dass es zu harmonisch ist.
Nee, ja, aber ich nehme alles zurück. Ich will doch lieber Harmonie. Wir spielen einfach dein Spiel. Und wenn, also ich mache auch am Ende Wahlmanipulation, das ist okay. Aber bitte nicht Chris Hensch.
Moment mal.
Du schaufelst hier gerade.
Machst dann auch
Wahlmanipulation. Wenn du es noch einmal erwähnst. Jetzt musst du nur noch bei Twitter posten. Bitte nimm nicht Warhammer.
In diesem Sinne,
Warhammer wäre ich auch fein.
Liebe ZuhörerInnen, hier, da draußen, im In- und Ausland und überall, wo ihr gerade seid, vielen lieben Dank, dass ihr schon wieder 2 Stunden später gehört habt. Das ist uns ein Riesenanliegen, bereitet uns ganz, ganz, ganz viel Freude. Und wenn ihr Lust habt und Zeit habt und ihr gerade diesen Podcast hört und vielleicht gerade bei der Arbeit, Uni oder beim Arbeitslosenamt angekommen seid, dann bewertet doch einfach mal den Podcast mit so 5 Sternen. Das wäre mega nett. Das wäre richtig cool, weil es sieht schön aus, wenn da mehr Sterne sind. Deswegen vielen lieben Dank.
Also wie viele Sterne haben wir jetzt?
Ja, auch 5. Ich glaube 4,8.
Ah, 4,8.
Da geht noch was.
1 ist der nächste Schritt.
1? Was?
4,81.
Ach so. Wird da nicht angezeigt. Ich gucke das jetzt nochmal live nach. 4,8 bei 43 Menschen. Guter also Schnitt. Das nächste Mal sind es hoffentlich mehr als 43. Das wäre sehr nett. Und ansonsten, ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Ganz ehrlich. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns das nächste Mal, ne? Hören uns. Bis dann.
Ja.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao.
Shrimps in die Fan.
Das war der 2 Stunden später Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da.
Sagt's auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.